willkommen zu einer neuen Folge von The Real Word, der zweiten Folge mit einem Gast. Wer ist heute bei uns, Nicola?
Hallo, auch von mir. Und wir freuen uns, wir sind heute zu Besuch bei Jessica Weiss.
Ja, hallo. Hi, ihr beiden.
Nochmal kurz zur Einführung. Wer ist das überhaupt? Also Jessica hat einen sehr erfolgreichen Blog in Deutschland gegründet. Journal heißt der, Blogazine, würdest du eigentlich sagen,
oder? Genau,
also ja, es ist eigentlich auch eine Mischung aus Blog und Online-Magazin mit persönlichem Ansatz. Und macht auch noch ganz viele andere Sachen nebenher, worüber wir jetzt gleich mal sprechen wollen. Und unser heutiges Thema ist
Erfolg. Denn Jessica gilt auch als Deutschlands erfolgreichste Modebloggerin. Und deswegen haben wir uns gedacht, genau darüber wollen wir sprechen. Und auch darüber, natürlich, dieses Thema darf auch nicht fehlen, wie man als Frau mit Erfolg umgeht, wie man Erfolg hat, wie viel schwerer man vielleicht Erfolg hat oder
wie man auch als Frau damit, also darüber spricht,
ja.
Darf man das eigentlich sagen? Ich habe irgendwie was gut gemacht oder sind dann gleich wieder alle eifersüchtig und neidisch?
Ja.
Genau, darum geht es in der heutigen Folge.
Ja, super spannend. Vielen lieben Dank, dass ihr auch da an mich überhaupt gedacht habt, weil ich in letzter Zeit öfter über das Thema nachgedacht habe und glaube, dass man da ganz viele unterschiedliche Ansätze zu hat. Also ich hoffe, wir können jetzt hier da mal ganz ausführlich drüber sprechen, was man ja sonst nicht tut.
Ja, das machen wir.
Bei dir steht ja schon in dem Instagram-Profil Germany's Leading Blogazine. Dann immer, wenn man einen Artikel über Journal liest oder Jour, wirst du erklärt mit dem Begriff eben Deutschlands erfolgreichste Modebloggerin. Also ich nehme mal an, dass du da auch stolz drauf bist, sonst würdest du es ja nicht in deine Instagram-Bio reinschreiben. Mhm. Aber es bedeutet ja auch einen unheimlichen Druck. Also man möchte das ja dann auch bleiben, die Erfolgreichste, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch das Thema, was mich über die Jahre am meisten beschäftigt. Also eigentlich würde ich jetzt in meiner Instagram-Beschreibung am liebsten schreiben Modeblog Omi, denn ich habe vor 10 Jahren schon damit begonnen und habe dieses Thema quasi in Deutschland unter anderem mit aufgebaut. Also war eine der ersten im Prinzip und habe damals noch ganz frei über Mode gebloggt und auch gar nicht den Ansatz gehabt, mal erfolgreich zu werden oder überhaupt ein Geschäftsmodell damit aufzubauen. Also die Intentionen waren damals einfach Spaß an der Freude und ich habe damals aus Köln einfach über meine liebsten Themen geschrieben, auch aus dem lifestyleigen Bereich. Dementsprechend ist diese Erfolgsgeschichte natürlich auch dem geschuldet, dass wir angefangen haben, sehr früh ein Thema zu bespielen, was damals noch gar nicht so interessant war. Also es gab eher nur Tech-Blogger, es gab so ein bisschen Reiseblogger, aber Modeblogger, das war so ein Fremdwort, das ich immer wieder erklären musste, was Bloggen eigentlich ist. Und dementsprechend bin ich da natürlich stolz drauf, weiß aber auch, dass es gar nicht so einfach ist, an der Spitze zu bleiben, sondern eher es leichter war, irgendwie dorthin zu kommen und jetzt mit den Jahren einfach arbeite oder daran arbeite, dass ich was mache, was mir wirklich Spaß macht, aber auch was noch auf eine gewisse Art und Weise erfolgreich ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist eigentlich Erfolg? Das definiert ja auch jeder tatsächlich anders, ne?
Da sind wir schon eigentlich beim Thema, denn wenn man sich so einen erfolgreichen Menschen vorstellt, glaube ich, sehen doch viele jemanden im Anzug, einen Banker mit viel Geld, mit einem Porsche, aber ich glaube, dass es sich ja gerade für unsere Generation und auch für viele Frauen so ein bisschen geändert hat, dass man auch sozusagen persönlich glücklich sein möchte mit seinem Erfolg und dass es irgendwie erfüllend ist. Würdest du denn sagen, dass du mit deiner Arbeit auch glücklich bist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich musste aber auch lernen zu überlegen, was ist eigentlich für mich dieses Erfolgreichsein? Ist es Geld? Mhm. Ist es Image? Ist es eine Art von, angesehen werden? Oder ist es einfach die Dinge zu tun, die man tatsächlich liebt? Und ich glaube natürlich, dass es eine Kombination aus alledem ist. Es ist vor allen Dingen aber nicht Geld. Und das ist, glaube ich, was die Gesellschaft uns so ein bisschen aufdrückt, dass wir immer einfach immer mehr haben und mehr wollen müssen, was vor allen Dingen an monetären Dingen festgemacht wird. Und das empfinde ich persönlich als falsch.
Aber Geld ist ja schon eine wichtige Grundlage, um sozusagen weiterzumachen und irgendwie, also sollte sozusagen schon erstmal da sein und dann kann man ja irgendwie weitergucken, bin ich jetzt damit zufrieden?
Oder? Genau, also bei mir hat es immer geholfen zu überlegen, wann kann ich den nächsten Schritt machen? Wann kann ich eine Person einstellen? Wann kann ich mir ein Büro leisten? Und habe wirklich immer durchgerechnet, auch einen Businessplan am Anfang für Journal gehabt und dann so Mini-Steps quasi gemacht. Also es ist nicht von heute auf morgen mega krass durch die Decke gegangen. Es war eigentlich so, dass man über die Jahre sich das Ganze eben aufgebaut hat und ich habe zwischendurch vergessen, diese kleinen diese kleinen Erfolge zu feiern. Also ich habe eher immer gedacht, ja, super, schön, haben wir geschafft, check, und was kommt als nächstes? Und dann immer darauf hingearbeitet, dass jetzt noch was Größeres, noch was Cooleres, noch was Tolleres kommt.
Aber vielleicht muss es auch genauso sein.
Das ist auf jeden Fall mein
Ansatz. Sondern dass man eben dann denkt, ja klar, okay, aber wie geht's jetzt weiter? Weil sonst kommt man vielleicht auch gar nicht so schnell so viel weiter,
oder? Es ist Fluch und Segen zugleich, weil es mein Antrieb ist. Weil ich natürlich immer überlege, okay, was machen wir nächstes Jahr? Was ist irgendwie so das nächste Ding, dass man nicht stehen bleibt, sich weiterentwickelt und auch neue, tolle Ideen hat? Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einfach mal Phasen im Leben oder auch Meilensteine, die kannst du vielleicht gar nicht toppen. Und das musste ich erstmal realisieren, dass es toll ist, grundsätzlich erstmal mit dem, was man liebt, Erfolg zu haben, beziehungsweise auch seinen Job bestreiten zu können, damit auch natürlich Geld zu verdienen, aber auch Angestellte zu bezahlen. Mhm. Das ist für mich erstmal so ein Learning, dass es, wenn es alles grundsätzlich gut läuft, ja auch schon eine Art von Erfolg ist, der auch vielleicht manchmal ohne den nächsten riesigen Meilenstein funktioniert.
Und sag mal, wie fühlt sich das denn an inzwischen? Also du hast ja auch selber schon gesagt, dass du das schon sehr lange machst. Und es ist ja schon so, Julia und ich sprechen da ja auch öfter drüber, dass auch bei uns im Haus, weil wir über leichte Themen schreiben und über Mode und Lifestyle und sowas, dass man oft schon so per se von anderen so wahrgenommen wird, als wäre das ja gar nicht so richtig ernst zu nehmen, was man da macht, einfach weil es leichter ist. Mhm. Und bei den Modebloggern war es ja auch sehr, sehr lange so, dass man sie nicht richtig ernst genommen hat. Und das hat sich ja schon inzwischen gewandelt. Also wie fühlt sich das inzwischen an für dich, dass man jetzt schon so sieht, die arbeitet ja sogar richtig und das ist ein richtiger Job und damit kann man wirklich, davon kann man echt leben. Wie hast du diese Entwicklung so miterlebt? Oder wie fühlt sie sich so an?
Die fühlt sich super spannend an, ein Teil des Ganzen zu sein, vor allen Dingen rückblickend, dass man überlegt, wow, das ist echt 10 Jahre her, als wir damit angefangen haben zu erklären, was eigentlich ein Blog ist, dass man zu Presse, zu PR-Events gegangen ist und quasi sich vorstellen musste oder darum bitten musste, in einen Presseverteiler aufgenommen zu werden. Und wie sich das einfach in all diesen Jahren gewandelt hat, wie man auch plötzlich mit Budgets arbeiten konnte, kann natürlich jetzt, dass man daraus ein Jobprofil hat entstehen lassen, woran man mitunter beteiligt war, natürlich nicht allein. Und vor allen Dingen jetzt auch mitbekommt, dass jetzt die nächste Generation heranwächst. Also damals wurden wir von den Printmagazinen natürlich besonders skeptisch beäugt.
Ja.
Und da hieß es immer, oh Gott, jetzt kommen diese unprofessionellen Blogger daher, die sich doch nur vor die Kamera stellen und doch nichts können. Da mussten wir uns erstmal behaupten. Und jetzt bin ich sogar in der Position, wo die nächste Generation an Influencern, Instagram-Stars einfach heranwächst und ich quasi selber sehe, da tut sich was und dass man jetzt schauen muss, wie kann man relevant bleiben, was sind unsere Herausforderungen und wie kann man daraus auch weiter einfach ein erfolgreiches Geschäftsmodell halten. Deswegen ist dieser Rückblick für mich mit riesigem Stolz eigentlich auch verbunden, dass das überhaupt funktioniert hat über all die Jahre und dass ich immer noch das tun kann, was ich gerade tue.
Aber macht es dir auch Angst? Also, oder hast du auch irgendwie sowas wie Existenzängste dadurch, dass sich jetzt alles so auf Instagram verlagert, dass da so viele kommen, die haben nicht mal mehr einen Blog, das reicht, die sind von 0 auf 100 und nehmen jetzt irgendwie, also hast du da so das Gefühl, die nehmen jetzt irgendwie ganz viel von dem weg, was du auch eigentlich aufgebaut hast oder was du machen könntest?
Nee, das noch nicht mal. Also das ist das Gute. Ich glaube, was mir immer sehr geholfen hat, ist nicht so rechts und links zu schauen, sondern mich eher auf mich, auf mein Produkt und alles das, was ich mache, zu fokussieren. Habe aber natürlich, glaube ich, jedes Jahr 2 bis 3 Mal Existenzängste und rechne dann immer durch und sitze da und denke, alter Schwede, wie soll ich denn all das bezahlen? Wie soll ich ein Team bezahlen, das Büro? Weil natürlich unheimliche Kosten da auch inzwischen auf mich zukommen. Diese Existenzängste, aber in der Selbstständigkeit ziemlich normal sind.
Ja,
und ich natürlich auch glaube, dass mich das auch weiter antreibt und mir auch hilft, dass ich weiter überlege, auf Themen rumkaue und mich nicht auf quasi dem ausruhe, auf dem Erfolg, den man mal hatte. Weil das ist, glaube ich, auch der Fehler, den damals viele Printredaktionen gemacht haben, die dann immer nur mehr oder weniger neidvoll auf unsere Arbeit geschaut haben und das nieder- und klein gemacht haben. Also ich würde eher schauen, wie kann ich diese neue Art von Social Media oder von Influencern auch für mich nutzen, was kann ich machen, was kann ich eben vielleicht nicht mehr so gut bedienen und da eben weiterhin seine Nische finden und seine Marke auszubauen. Also ich würde schon sagen, dass mich das eher antreibt, so ein gewisses Maß an Schiss, sag ich mal, aber auch ganz hilfreich ist, ne? Dass man so ein bisschen in Bewegung bleibt.
Wie oft denkst du darüber nach, also was als nächstes kommt? Man hat ja auch sein Daily Business irgendwie zu erledigen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich oft sonntagnachts dann nicht schlafen kann, weil ich plötzlich denke, oh Mann, jetzt bin ich irgendwie Redakteurin und kann so viele Sachen machen und deshalb ist so das, wovon ich immer geträumt habe. Aber was kommt denn als nächstes? Also was kann ich denn jetzt noch erreichen und wie schaffe ich das? Und dann fange ich an, mir irgendwas in mein Handy, irgendwelche Buchideen oder sowas einzutippen. Ne? Aber das ist alles so unkonkret und das würde mich einfach mal interessieren, wie es anderen Leuten geht. Also wie oft denkst du darüber nach, was kommt als nächstes und was kann ich noch machen und was ist vielleicht noch ein Traum, den ich mir erfüllen kann?
Ach, das ist doch schön. Also so Mitarbeiter wie dich bräuchte ich, die halt eben dauernd auf Themen rumdenken, weil das ist auch bei mir so. Ich bin eigentlich eher, wenn ich unterwegs bin oder in der Bahn sitze oder im Flugzeug, dann fallen mir auf einmal die Sachen ein und rieseln so runter, wenn ich eben gerade nicht im Tagesgeschäft feststecke, wo man weiß, okay, ich muss jetzt noch 2 Artikel schreiben, dann muss ich eben noch mit meiner Autorin die ganzen Redaktionspläne durchgehen, ich muss jetzt irgendwie Fotos schießen, ich muss noch irgendwelche Meetings machen, da kommst du nicht dazu, wenn du wie so ein Hamster in deinem Rad irgendwie drinnen bist. Das ist wirklich unterwegs und auf Reisen, bei mir ganz oft auch kurz vorm Einschlafen, dass ich dann denke, oh, da war doch noch was. Dann zücke ich eben auch kurz mein Handy und schreibe das so nieder und was mir dann immer hilft, ist auch sofort umzusetzen und diese Freiheit zu haben, in meiner Selbstständigkeit direkt Dinge auszuprobieren, zu testen, und einfach zu machen, ohne nochmal vielleicht 4, 5 Ebenen oder Stufen durchzugehen und zu fragen, darf ich das, kann ich das, muss ich mir noch Budgets freigeben lassen. Das hilft natürlich ungemein, einfach machen zu können, worauf ich ja gerade Lust habe. Und die Freiheit nehme ich mir auch. Also es gibt natürlich eine gewisse Struktur, die wir auch auf der Webseite haben, aber es hilft eben auch einfach mal auszubrechen und neue Dinge zu probieren. Und dieses Rattern im Kopf, was du beschrieben hast, finde ich übrigens super spannend, habe ich ganz oft. Habe ich vor allen Dingen, wenn ich so Wirtschaftsmagazine lese oder auch gestern wieder Business Punk, wo ich dann anfange so zu denken, ah, geile, geile Geschichte, was könnte ich machen? Okay, nee, ich brauche noch eine neue Idee. Ja, ist zwar alles schön, aber wo kann es irgendwie als nächstes hingehen? Ne, dass man so ein paar Trends immer im Hinterkopf hat und dann auch für gewisse Sachen brennt vor allen Dingen. Also das habe ich eigentlich immer.
Ja, weil man kriegt das ja auch immer von so vielen Leuten so mit. Also ich finde, man ist sehr viel mit irgendwelchen Geschichten von Startups, von jungen Unternehmen, auch von Frauen, die dann irgendwelche Führungspositionen haben, so konfrontiert und liest das dann immer und denkt man natürlich auch so, ja, okay, was kann ich jetzt noch machen? Ne? Total. Also wie komme ich jetzt irgendwie noch weiter?
Ja, voll.
Und da ist ja auch so ein bisschen ein Thema, also was auch mir persönlich schwer fällt, man sagt ja oft, man muss sich dann auch irgendwann auf sich selbst konzentrieren. Ne? Also man muss
Hast du ja auch gerade gesagt, dieses nach links und rechts gucken ist manchmal gar nicht so gut.
Genau. Nee, das löst schlechte Gefühle aus. Hatte ich zum Beispiel kurz nach der Geburt meines Sohnes, als man dann plötzlich Zeit hatte, irgendwie so mit dem größten Glück auf seinen Arm. Aber ich habe in dem Moment natürlich nicht so richtig gearbeitet und gesehen, klar, die Welt, die dreht sich natürlich ziemlich schnell weiter, auch ohne, dass ich jetzt ein aktiver Part davon bin und habe wirklich so gedacht, ach so, okay, ja, die machen die Kollaboration, verstehe, und diese Kampagne habe ich jetzt gar nicht mitbekommen und habe wirklich so gedacht, als ich da so mit fettigen Haaren und ne, so Milchflecken auf dem T-Shirt saß, oh Gott, wie bleibe ich irgendwie weiterhin relevant? Mhm. Da musste ich tatsächlich ein bisschen mit mir kämpfen und auch daran arbeiten, dass ich diese Gedanken wieder loswerde, weil das gar nicht, das ist Gift für einen.
Ne? Und wie hast du das geschafft, die Gedanken loszuwerden?
Ich habe in dem Moment tatsächlich aufgehört, erstmal Instagram zu scrollen wie eine Bekloppte, weil es gab ja eh wichtigere Themen. Ich habe keine Blogs mehr gelesen. Ich habe wirklich einfach mich auf das fokussiert, was ich gerade habe und versucht zu schauen, okay, wie kann ich denn mein eigenes Produkt verbessern? Also immer bei sich selber anzufangen und eben nicht bei anderen zu schauen und vor allen Dingen so Gedanken zu entwickeln, die ich wirklich noch nie in meinem Leben hatte vorher. Ah, jetzt hat sie das. Interessant. Also diese leichten, neidischen Gedanken, würde ich mal sagen, die sind sowas von fehl am Platz, weil sie einen niemals weiterbringen. Und dieses Learning war für mich so in den ersten 3 Monaten nach der Geburt meines Sohnes super hilfreich, mich auch wieder darauf zu fokussieren, wo es eigentlich so mit mir hingeht. Aber
Die kommen halt so schnell, diese
Gedanken. Kommen sehr schnell.
Also gerade wenn du jetzt Instagram guckst und dann hast du gleich irgendwie vergleichst dich und guckst, was machen die anderen und wie. Und
ich bin ja vor allen Dingen ein Teil davon. Nicht. Genau, also ich bin ja selbst auch ein Teil davon. Ich zeige ja im Prinzip auch einen Teil, Ausschnitt meiner Welt, die sehr luxuriös erscheinen mag. Ne? Viele schöne Reisen, tolle Dinge, mit denen man sich umgibt. Das heißt, ich bin ja selber Teil davon, kenne auch sozusagen die guten und die guten und die schlechten Seiten. Und wenn ich schon solche Gefühle habe, wie soll sich dann jemand fühlen, der gar nicht in dieser Branche arbeitet oder der gar nicht so damit mit den Mechanismen vertraut ist? Das kann wirklich Gift sein. Und ja, sowas versuche ich dann natürlich auf Journal auch zu thematisieren oder öfter mal
drüber zu schreiben. Und ja auch in den Kommentaren öfter mal. Also wenn man so die Artikel liest, dann sind ja immer wieder mal welche dabei, die dann auch schreiben,
na klar,
wieso hat die jetzt so viele Handtaschen, das ist ja voll gemein.
Dann sage ich immer, ja, weil ich natürlich nicht nur wahnsinnig viel dafür arbeite, sondern weil es auch irgendwo mein Job ist vor allen Dingen. Aber man muss eben lernen, auch damit umgehen zu können und das irgendwie auch einzuordnen tatsächlich. Das war natürlich auch ein Prozess, habe ich auch nicht von heute auf morgen gelernt.
Ja, also mir erzählte auch kürzlich ein Bekannter, dass er nicht möchte, dass seine Person oder sein Gesicht mit einer Firma in Verbindung gebracht wird, die ganz erfolgreich ist, weil er das Gefühl hat, dass in Deutschland eine Neidgesellschaft herrscht. Da warst du auch dabei, das war auf dem Oktoberfest.
Ja.
Dass er irgendwie, das Gefühl hat, man kann das nicht sagen, man hat was geschafft in diesem Land oder in dieser Gesellschaft teilweise. Hast du das auch schon mal erlebt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja jetzt auch nicht ein Paradebeispiel für mega krassen Erfolg, aber es gibt natürlich so ein paar Dinge, die von außen sehr schön aussehen und die mir natürlich auch irgendwie Spaß machen, aber dieses Gefühl, wirklich so mit stolz geschwellter Brust rauszugehen und zu sagen, ich bin das, ich kann das, ich verdiene das, habe ich nie gemacht. Ich habe eher immer geguckt, auch, dass man eher so auf Augenhöhe tatsächlich bleibt. So dieses amerikanische Phänomen, dass man da wirklich rollen kann und zeigen kann, was man hat, ist in unserer Kultur einfach nicht verankert. Und deswegen sollte es immer so eine ganz gute Mischung sein, ne? Immer so eine Mischung aus Bodenständigkeit und aber auch irgendwie einem gewissen Geschmack und Stil. Also ich versuche auch, da nicht so ganz selbstbewusst mit rauszugehen. Und vor allen Dingen muss man auch gucken, dass diese Dinge, ich sag mal, wie beispielsweise tolle Reisen, dass das nicht selbstverständlich ist. Das ist auch für mich nicht selbstverständlich, dass man sowas immer wieder transportiert und sich auch manchmal kneift und sagt, okay, jetzt darf ich nicht ganz so ausrasten vor Freude beispielsweise, weil das vielleicht auch, weil man das auch vielleicht in den falschen Hals bekommen könnte. Aber ich finde, Promis sind doch in Deutschland ein ganz gutes Beispiel. Oder Lena Meyer-Landrut war ein super Beispiel. Die wurde gefeiert und so krass in Szene gesetzt damals bei diesem Eurovision Song Contest. Und sie war quasi an der Spitze. Und wo sollst du hin, wenn du einmal an der Spitze warst? Dann kannst du ja nur noch bergab gehen im Prinzip. Und dann haben die Leute angefangen, sie quasi klein zu machen, klein zu reden. Und das ist für mich so ein Phänomen, dass die Leute
am Anfang... Aber auch so, je selbstbewusster sie wurde. Ne?
Ja, genau. Ja. Das stimmt natürlich. Das kommt auch noch dazu. Oder je selbstverständlicher vielleicht auch Erfolg wurde. Dass man dann eher versucht, in Deutschland jemanden nicht weiter zu glorifizieren und noch weiter in die Höhe zu tragen, sondern eher guckt, okay, jetzt reicht's auch, jetzt holen wir sie mal wieder runter da von ihrer rosa Wolke. Und das kann ich bei uns eigentlich genauso bestätigen, was natürlich irgendwo falsch und auch schade ist.
Ja, das ist ganz interessant. Das ist ja so ein psychologischer Effekt. Kennt ihr dieses, das war kürzlich auf Twitter ganz groß. Da hat eine Frauenrechtlerin geschrieben, dass ihr auffällt, dass ganz oft, wenn man ein Kompliment bekommt und das bestätigt, also wenn man irgendwie sagt, oh, du bist ja toll oder du hast irgendwas Tolles geschafft oder du siehst gut aus und man dann sagt, ja, danke, ich weiß, dass dann der Mensch, der das Kompliment gemacht hat, total konsterniert reagiert und sagt, ja, also so toll ist es aber auch wieder nicht. Und dass sie dieses Komplimente bestätigen und dann die annehmen und sagen, ja, ist so, dass damit überhaupt die Menschen ganz schwer umgehen können. Also sie können dir vielleicht noch zugestehen, dass sie sagen, oh, gut gemacht. Aber sobald man dann darum mit selbstbewusst umgeht, kommt gleich so ein Effekt, dass sie dann sagen, ja, okay, dann sage ich eben nichts mehr dazu. Also dass das so auch ganz schwierig ist, jemandem zuzugestehen, dass er weiß, dass er erfolgreich ist und irgendwas gut gemacht hat. Das fand ich ganz spannend, dass das so... und dann haben nämlich ganz viele darauf geantwortet und Beispiele geschickt, wo ihnen das auch schon so ging. Hattest du sowas auch schon mal?
Man muss eher immer...
oder ist das vielleicht der Grund, weswegen du, wie du schon sagst, dann auch eher sozusagen ein bisschen ruhiger damit bleibst?
Ja, ich freue mich dann auch immer drüber finde Komplimente dieser Art natürlich mega schön, aber es gibt eigentlich mehr als das, ne? Wenn es irgendwie, wenn jemand sagt, ich bin beeindruckt von dem Weg, den du eingeschlagen hast, aus den und den Gründen, also wenn man etwas begründen kann, dass ich eher denke, wow, das ist ein richtig tolles Feedback, habe ich so noch gar nicht gesehen oder so, dass man eher immer so ein bisschen zurückhaltender reagiert, weil das tatsächlich nicht gut ankommt, wenn man sagt, ja klar, ich weiß. Ich finde aber auch, man weiß es ja auch eigentlich gar nicht, weil die Meinungen von Menschen gehen so krass weit auseinander, Geschmäcker sind so verschieden. Für den einen bist du die schönste Person und für die andere die allerhässlichste. Ja. Inside Out kann das natürlich auch sein, muss jetzt nicht nur vom Äußeren sein. Ja. Insofern ist es für mich eher immer interessant zu sehen, wer sagt was, warum. Und ich finde auch, dass man im echten Leben viel zu wenig selber Leute komplimentiert. Also, dass man selber viel zu wenig sagt, hast du toll gemacht, weiter so, oder du siehst aber cool aus heute, oder wie geht's dir eigentlich, so ein bisschen hinter die Oberfläche zu schauen, versuche ich in meinen Alltag viel mehr zu integrieren, weil das, glaube ich, auch untereinander so fehlt, auch Frauen untereinander viel zu selten machen und tun und wir eigentlich uns da drin viel mehr bestätigen sollten.
Ja, darüber reden wir auch öfter, ne? Ja. Dieses Frauenthema, wie sehr Frauen sich unterstützen oder eben auch nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade so ein bisschen so ein Trend ist, zu sagen, ja, Frauen müssen sich unterstützen und dann postet man das mit irgendeinem coolen Hashtag. Mhm. Aber dass es so im Alltag oder im Beruf noch nicht so richtig angekommen ist. Also dass es da auch Leute gibt, die das sagen, aber wenn es dann so mal drauf ankommt, dann ist aber irgendwie doch immer, dann guckt man doch immer, wie man vor dem Chef aber dann selber gut dasteht und dann ist das irgendwie doch nicht so weit her damit. Ich weiß nicht, was ihr dazu...
Ja, das fängt schon bei uns selber an. Also wir müssen es ja quasi im Kleinen machen und müssen nicht Hashtags setzen. Ich zum Beispiel mache das nicht mit Hashtags. Ich mache es eben lieber im Privaten oder wenn man alleine ist, weil das eben viel, viel mehr bringt. Ne? Also wenn man das quasi bei sich noch nicht mal im Freundeskreis hinbekommt, dann kann man ja auch nicht erwarten, dass das auch wieder zurückkommt auf eine Art und Weise. Aber dieses bewertet werden ist natürlich so oder so immer schwierig.
Ja, aber ich finde schon, also nur mal kurz zurück zu diesem, dass man das sagen sollte, auch als Frau, dass man was gut gemacht hat. Also ich finde das manchmal so schwierig, dass man das ja auch nicht so richtig unter Freundinnen manchmal also sagen kann, wenn man auch auf was stolz ist. Also zum Beispiel ich verpacke das dann halt immer als Witz und sage dann immer, ach, das habe ich auch wieder toll gemacht, dass es allen klar ist. Ne? Das ist jetzt nicht so super ernst gemeint.
Ja.
Aber also ich finde, es ist ganz schwierig zu formulieren, auch mal zu sagen, ja, ach, da habe ich mich echt so gefreut, dass das geklappt hat. Das finde ich jetzt echt gut von mir, so ungefähr. Also, ich weiß nicht, wie geht es euch
damit? Aber hattest du da schon mal dann komische Reaktionen drauf? Also, dass die dann
ja, aber das ist natürlich, weil ich auch viele Leute so auch aus dem Journalismus kenne und so. Und da guckt man ja auch immer so genau, wer was macht und wer welche Stelle hat und so weiter. Und das ist ja klar, dass dann auch so ein Konkurrenzdenken da ist. Und dann klammert man vielleicht die eigenen Erfolge lieber aus, damit man sich halt auf einer privaten Ebene weiterhin versteht, ne? Und dass man so tut, als gäbe es diese Berufswelt nicht so, oder als wäre die einem auch gar nicht so wichtig vielleicht, ne? Das ist ja auch so ein Thema,
dass man
als Frau gar nicht so viel eigentlich immer über seinen Beruf und seine Arbeit sprechen soll, weil, ja, hat die denn keine anderen Interessen, ne? Also ist ja auch so ein Thema.
Oh Gott, das wäre schrecklich, wenn man das nicht mehr könnte. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ich eher im Plural immer spreche. Ich rede dann nicht von mir selber, ich rede immer im Plural, weil ich das Gefühl habe, dass das dann irgendwie nicht ganz so sich komisch anhört. Zum Beispiel haben wir ja gerade einen Pop-Up-Shop im KDW mit meinem Label Jour. Und im Kaufhaus des Westens zu sein, ist für mich wirklich der Oberhammer, was ich richtig toll finde, da sind wir auch mega stolz drauf. Und dann sagen die Leute immer, ja, das ist ja wirklich beeindruckend und so. Und dann sage ich immer, ja, wir freuen uns auch unheimlich, das ist eine Riesenchance für uns. Es ist ja auch ein uns, es ist ja auch ein Team. Aber ich würde,
quasi in dem Moment,
würde ich niemals nur von mir sprechen, sondern wirklich einfach sagen, ja, es ist für uns wirklich eine Riesensache und ich bin mega gespannt und freue mich da total drüber. Und that's it, mehr würde ich da auch gar nicht zu sagen. Aber das ist auch das, was ich fühle und denke. Das ist halt auch so eine, wahrscheinlich weil ich auch so aufgewachsen bin oder ne, das ist so ein Ruhrpott-Ding vielleicht auch. Ich verpacke auch die Sachen lieber immer noch mal mit ein bisschen Ironie oder mache so ein paar blöde Witze. Natürlich manchmal schwierig, auch in schriftlicher Form das dann so zu verstehen auf der Webseite. Genau, das Smileys macht das Ganze dann noch schlimmer.
Genau.
Dementsprechend habe ich das auch. Ich hatte mal einen ehemaligen Chef, der hat in einem Meeting zu mir gesagt, mal ganz kurz, was ist dein Sternzeichen? Und ich so, die Frage fand ich schon so unter aller Kanone. Und dann habe ich halt gesagt, ja, Widder. Und also, ja, wusste ich es doch, immer mit dem Kopf durch die Wand, ne? Anstelle zu sagen, toll. Nee, so aber Erfolg.
Durchsetzungsstark.
Durchsetzungsvermögen. Ja. Niemals hätte er zu einem Mann gesagt, ah ja, mit dem Kopf durch die Wand. Er hätte gesagt, okay, da ist eine gewisse Form von Leadership oder man hat tatsächlich irgendwie eine Art von gutem Vorstellungsvermögen, dass man Dinge so umsetzt, wie sie sein sollen. Sondern einfach nee, mit dem Kopf durch die Wand, wo man wirklich direkt einfach komplett kategorisiert wurde. Und ich das wirklich richtig schlimm fand. Den Job habe ich auch relativ schnell danach dann gekündigt, weil es für mich einfach überhaupt nicht geht. Ne? Also, dass man da auch gerade in dieser Geschlechterfrage auf ein Sternzeichen und die damit verbundenen Fähigkeiten reduziert wird.
Ja, und auch das, wie du eben wahrgenommen wirst. Also ein Mann, der genau dasselbe gemacht hätte wie du, wäre anders wahrgenommen worden. Und da gibt es ja auch leider ganz viel Forschung dazu.
Leider, ja.
Und ich habe echt erst die Tage wieder, ich war so lange am Flughafen und habe einen ganz langen Artikel darüber gelesen, über einfach Gesprächsanteile von Männern und Frauen im Beruf. Und wenn eine Frau viel redet, wird das halt als negativ bewertet und als wahrgenommen, die will sich wichtig machen und was redet die so viel, was auch dazu führt, dass Frauen übrigens auch viel weniger sprechen in ihren Büros und so und das aber selber gar nicht merken. Und bei Männern wird es halt wahrgenommen als, der hat Ideen und der will sich durchsetzen. Und ich hatte auch echt dieses Erlebnis, ich hatte so ein Assessment Center für so ein Talenteprogramm und weil das war auch ein Beispiel in diesem Artikel eben, dass wenn eine Frau eine Idee hat und danach nicht mehr viel sagt und der Mann ganz viel über ihre Idee spricht, dann wird danach bei den Beobachtern in deren Notizen, ist es dann so, als hätte der Mann die Idee gehabt und die vergessen dann, dass die Frau die Idee hatte. Und tatsächlich war das eben in meinem Fall auch so, da musste man so einen komischen Fall lösen, wie Pakete in Zukunft zugestellt werden. Und ich musste jeder so eine Idee haben und wir haben uns am Ende auch wirklich für meine Idee entschieden. Und ich habe dann auch wirklich mir gedacht, okay, dann war ich froh und dachte, ich habe das jetzt durchgesetzt, dass wir meine Idee weiterverfolgen. Und alle anderen haben dann halt mit meiner Idee irgendwas geredet, aber ich fand das dann auch ein bisschen nervig. Und ich wollte auch nicht nur was sagen, um was zu sagen. Ne? Und ich wurde dann aber am Ende auch nicht genommen. Und ich glaube, dass das wirklich so ein Effekt ist, gegen den man gar nicht viel machen kann und den man sich viel mehr bewusst machen muss und auch Führungskräfte sich dem bewusst machen müssen. Aber irgendwie ist es auch echt krass und echt...
Es ist auch so eine Typsache vor allen Dingen. Es ist aber auch eine Typsache vor allen Dingen. Bin ich selbstbewusst genug, wirklich die Dinge in die Hand zu nehmen? Oder bin ich eher die, die besser einfach Dinge runterschreiben kann? Also ich denke oftmals auch, dass es viel damit zu tun hat, wo so die eigenen Stärken tatsächlich liegen. Und ich musste die auch erst entwickeln mit der Zeit oder auch verstehen, was kann ich ganz gut, was kann ich eher nicht so gut. Dass man da daran viel mehr an sich selber auch arbeiten muss.
Aber man muss ja sozusagen sogar noch mehr machen als der Mann, weil man einfach ja nochmal sozusagen, man muss um die Sache und um sich selbst sozusagen sich kümmern, aber dann muss man nochmal gegen diese ganzen falschen Erwartungen und Wahrnehmungen sozusagen ja nochmal doppelt ankämpfen. Also ich war früher nie so, dass ich irgendwie gesagt habe, und Frauen müssen das und jenes und wir werden benachteiligt und so, weil ich immer dachte, das wird schon alles, aber echt, je länger ich auch in unserem Job arbeite und
das liegt auch an unserem Alter. Also wir sind ja jetzt ungefähr in einem Alter und ich glaube, je älter man wird, desto häufiger, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, weil du ja jetzt nicht in so einem Verlag mit lauter Männern arbeitest wie wir jetzt, aber wird man ja viel häufiger mit Situationen konfrontiert, in denen man dann auch denkt, ach komm, jetzt bin ich so und so alt, ich habe schon das und das geschafft und jetzt werde ich ja immer noch als Mädchen bezeichnet und nicht ernst genommen und so weiter. Also irgendwann, wenn man 23 ist, dann stört einen das vielleicht noch nicht so, ne? Aber wenn man Ende 20 ist oder Anfang 30, dann wird es ja immer absurder, dass man da als so girly abgestempelt wird.
Ja, absolut. Also ich habe das Problem natürlich tatsächlich nicht so alltäglich.
Ja.
Ich arbeite größtenteils nur mit Frauen zusammen und habe eher das Gefühl, wenn man beratend tätig ist oder ich wirklich in Unternehmen gehe, wo dann auch Männer in Führungspositionen sitzen, dass man sich da auf jeden Fall nochmal mehr so diesen Modemädchen-Status abkämpfen muss, also dass man damit eben nicht in Verbindung gebracht wird, sondern eher so dieses Business-orientierte ein bisschen voranpreschen, gute Ideen haben, die über diesen wirklichen Modealltag hinausgehen. Das hilft dann ungemein, um so ein bisschen mehr auf Augenhöhe tatsächlich zu kommen. Musst du immer so dieses Lifestyle-ige quasi weglegen und dann auch gut oder ganz genau deinen Wert tatsächlich kennen. Und das ist für mich sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Das kommt nicht von heute auf morgen. Ich musste da auch wirklich lernen, wie kann man sich eigentlich ganz gut darstellen, wie kann man sich vor allen Dingen nicht unter Wert verkaufen. Und das ist ganz viel Learning by Doing tatsächlich.
Jetzt habe ich noch eine Frage zum Thema Zeitmanagement. Du hast ja eben schon erwähnt, dass du auch ein eigenes Modelabel hast, das ja ganz gut gewachsen ist. Also ihr habt ja jetzt nicht von heute auf morgen eine Riesenkollektion irgendwie auf den Markt gebracht, sondern das so langsam aufgebaut. Jetzt seid ihr im KDW. Du hast ein kleines Kind. Du hast hier Journal, das Blogazin. Bist du so jemand, der sich Pläne macht, der morgens um 6 aufsteht, dann irgendwie eine halbe Stunde Yoga macht, dann einen grünen Tee trinkt und also wie gehst du damit um? Also auch als du uns geschrieben hast, wenn wir uns treffen wollen, hast du ja vorgeschlagen, entweder um 9 oder um 12 oder dazwischen hast du noch einen anderen Termin. Und wir haben schon so gedacht, oh Mann, um 9, nein, das geht
nicht. Da bin ich schon ein paar Stunden wach.
Ne? Also es ist halt dann, jeder hat ja so seinen eigenen Rhythmus, aber bist du sehr selbstdiszipliniert?
Was die Arbeit angeht, auf jeden Fall. Ich würde aber sonst sagen, dass diese Routine, die ich jetzt habe, die muss ich selber gerade neu lernen. Weil mein Sohn ist erst 11 Monate alt und jeder Tag ist irgendwie anders. Solange der noch nicht in die Kita geht, bin ich quasi jeden Tag daran oder sitze abends mit meinem Mann da und sage, morgen sind die und die Termine. Was hast du auf der Agenda? Wann kannst du auf ihn aufpassen? Man muss jetzt tatsächlich Pläne machen. Und auch die Termine so zu koordinieren, ist für mich jetzt eine größere Herausforderung, vor allem mit dem ganzen Schlafmangel, den ich im Nacken habe, als vorher. Da war ich irgendwie viel besser. Ich kann aber auch von überall aus arbeiten. Das ist natürlich das Hilfreiche, dass ich mir einfach meinen Laptop nehmen kann und dann einfach drauf lostippe oder auch E-Mails abarbeite. Aber diese Selbstdisziplin hilft mir auf jeden Fall sehr, aber eine Routine habe ich dadurch lange nicht. Also ich versuche eher so meine geschäftlichen Termine so projektmäßig immer abzuarbeiten. Also dass man weiß, okay, jetzt einmal der Riesenbatzen KDW, dann steht als nächstes so eine Kollaboration mit Unique an, wo wir eine Schreibwarenkollektion gemacht haben. Das ist der nächste Batzen. Dann müssen die neuen Designs gemacht werden Mitte November. Wir müssen aber noch die ganze Artikelplanung machen. Mache ich besser morgen. Also ich versuche schon irgendwie so die Wochen richtig gut durchzuplanen und zu timen, weil anders funktioniert es leider gar nicht mehr. Und dann noch sich diese Freizeit reinzuräumen, dass man sagt, ich bin jetzt nachmittags für Levi zuständig und du eben vormittags. Und da muss mein Mann mich manchmal eben bremsen und sagen, sag mal Jessie, hast du nicht noch vor einer Woche gesagt, du möchtest nicht mehr so viele Projekte haben? Wie wäre es, wenn du das und das Projekt mal absagst und dann eben wieder so ein bisschen so diese, wie sagt man so schön, Work-Life-Balance hinbekommst? Und ich brauche halt manchmal jemanden, der mich so ein bisschen auch stoppt, dass ich mal sehe, ach ja stimmt, ich wollte die und die Kollaboration gar nicht mehr machen, weil ich letztes Jahr noch so drüber gemeckert habe und habe das aber dann schon wieder vergessen. Das heißt, es ist immer sehr hilfreich, auch mit Freunden, mit Familie zu sprechen, die mir dann immer so von außen so ein bisschen den Spiegel vorhalten und mich manchmal so ein bisschen auf den auch Boden der Tatsachen oftmals zurückholen, weil das Pensum ist sonst einfach gar nicht zu schaffen. Und bin da so ein bisschen ausgelaugt gewesen, auch das ganze Jahr über. Jetzt so langsam, ich habe gerade abgestillt. Das ist natürlich auch sehr hilfreich. Komme ich so wieder ein bisschen besser zurück in meinen alten, in meinen alten Workflow. Aber es ist jetzt einfach anders und das muss ich auch akzeptieren, dass ich vielleicht nicht mehr so ganz effektiv bin, wie es früher der Fall war, sondern dass ich viel besser aufteilen muss. Und es ist jetzt nicht einfacher geworden, würde ich mal sagen, leider.
Und noch ein anderes Thema, wo mich mal deine Meinung interessieren würde. Also man kann ja in der Modebranche sehr schnell zu viel Erfolg kommen, auch jetzt gerade mit den Influencern und so weiter. Aber trotzdem geht es ja auch gerade, es ist ja auch so ein Argument, dass man sagt, ja, das ist auch eine Branche, in der Frauen viel erreichen können und so weiter und so fort. Trotzdem geht es ja auch sehr viel so ums eigene Aussehen. Also wenn man das jetzt nicht so wie macht wie du, dass man wie ein kleines Medienunternehmen hat und dann auch irgendwann eine Marke und so weiter, die jetzt auch ein bisschen unabhängig von einem selbst funktioniert. Ja. Ne? Und dass man nicht jeden Tag sich irgendwie so präsentieren muss. Ich finde das manchmal so ein bisschen schwierig, dass man sozusagen so eine Branche hat, in der Frauen erfolgreich sein können, aber letztlich geht es auch darum, dass man halt in Sample Size reinpasst, dass man hübsch ist, weil einem sonst auch Aufträge durch die Lappen gehen, jetzt gerade als Bloggerin. Wie siehst du das? Ist das ein Problem für dich, dass es da doch so um diese Äußerlichkeiten geht oder...
Ja und nein. Also ich würde sagen, ich war ja noch nie das Model, was in Sample Size gepasst hat. Das heißt, was mir so ein bisschen zeigt, dass es eben nicht nur darum geht, dass wir es auch geschafft haben, einfach über die Jahre einfach einen Ansatz zu haben, der funktioniert, der zwar auch sich irgendwo um Äußerlichkeiten dreht, aber nicht nur. Also ich finde schon, wir sind ein ganz gutes Beispiel, dass irgendwie beides machbar ist, nämlich auch einfach gute Inhalte zu liefern oder Dinge zu machen, die eine gewisse Relevanz haben, die über die Size Zero einfach hinausgehen. Ja. Und das ist natürlich auch unser Ansatz. Ich sehe das durchaus kritisch, weil ich immer denke, jetzt klar, jetzt haben wir eine Reihe von Influencern, die sind jetzt mega erfolgreich, entsprechend immer dem Klischee blond, hübsch, eine schöne Wallemähne, die in die oder Bikinis, die gut gezeigt werden können. Das Problem ist, dass man sich dadurch so austauschbar macht. In 2 Jahren kommt natürlich das nächste wunderhübsche Mädel um die Ecke. Davon gibt es ja nun mal einfach so wahnsinnig viele. Und wird dann einfach genau das machen, was vielleicht Person XY jetzt auch gerade macht. Das heißt, ich denke eher in Einzigartigkeit, die man ohne einen gewissen Look quasi kreieren kann. Also sprich, was macht der Influencer heute, der heute erfolgreich ist, in 5 Jahren? Ja. Ich habe eher immer überlegt, wie kann man eine Marke aufbauen, die vielleicht mein Gesicht im Moment noch benötigt als Aushängeschild. Aber meine Wunschvorstellung wäre es, dass das auch ohne mein Gesicht geht oder auch die Marke ohne mein Gesicht funktioniert, weil das doch das viel, viel größere Kompliment ist, dass das, was man tut oder auch den Geschmack oder die kreative Ausrichtung, die man hat, gemocht wird. Dementsprechend stecke ich zwar mit einem Bein drin und dann wieder aber auch nicht, wenn man das irgendwie nachvollziehen kann.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich habe nur in letzter Zeit wirklich da öfter drüber nachgedacht, dass es natürlich toll ist, dass man da so gute Sachen aufbauen kann und auch selbst wenn man es, ich sag mal, für 3 Jahre macht, weil man halt gerade einen Nerv der Zeit getroffen hat, ist doch super. Da hat man vielleicht als Mitte 20-Jährige eine gute Zeit und so. Aber trotzdem ist es ja so ein bisschen, gerade wenn man jetzt so Instagram-Influencer nur ist, sag ich mal, dass es ja sehr auf das eigene Aussehen doch am Ende bezogen ist. Und finde ich manchmal so ein bisschen, also...
Ja, das ist ja stimmt.
Ein wahnsinniger Druck einfach. Und das darf man ist als nicht Frau doch wieder irgendwo so ein bisschen auf diese Äußerlichkeit reduziert letztlich, auch wenn man bestimmt andere Dinge eben dahinter stecken und die auch beherrschen muss und so, ne? Aber... Was sieht man vorne raus? Es ist halt nur das Aussehen. So.
Ja, das stimmt. Ich finde schon, dass da natürlich noch mal wesentlich mehr hintersteckt. Also so ein Instagram-Account, wie das zum Beispiel die Leonie von Open Couture betreibt, ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Also die sind den ganzen Tag unterwegs, um so ein tolles Foto zu schießen und rackern sich da auch für ab. Das sieht man dann natürlich als Außenstehender beispielsweise nicht. Oder auch diese ganze administrative Arbeit oder E-Mails, Kollaborationen, Anfragen. Mit dem organisatorischen Part könnte ich mich ja bei Journelle eigentlich auch 24/7 beschäftigen. Und da habe ich nicht einen einzigen Artikel und nicht ein einziges Foto geschossen. Das heißt, ich sehe das immer so von beiden Seiten tatsächlich und weiß eben auch, was oftmals hinter so Accounts steckt. Ich denke einfach, dass man da jemanden an seiner Seite haben muss, der einen auch irgendwo so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Das hat mir zum Beispiel in der Vergangenheit immer geholfen, ein ganz normales Umfeld zu haben, Freunde, die eben nicht auch in der Branche sind und nicht nur dieses oberflächliche Tralala, Tütütü, weil da wirst du irgendwann ja auch, dem wirst du ja auch überdrüssig. Das ist ja auch langweilig, immer nur ein wunderschönes Foto zu posten und zu kreieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemanden, der wirklich was im Kopf hat, würde ich jetzt mal sagen, auch langfristig glücklich macht.
Ja, das meine ich.
Und das heißt, das wird auch wahrscheinlich sich dann dadurch alleine auch weiterentwickeln. Eine Marke oder ein Produkt wird sich weiterentwickeln und da trennt sich dann irgendwann einfach die Spreu vom Weizen. Das ist ja in jeder Branche tatsächlich so. Und auch Influencer werden in 5 bis 10 Jahren nicht mehr der nächste heiße Scheiß sein, da kommt wieder irgendwas anderes. Ich glaube aber, dass sich der Trend wieder hingeht zu Inhalten. Das erzähle ich im Moment eigentlich relativ viel, weil in all den Jahren, wo jetzt auch Instagram so groß geworden ist, unser Traffic auf der Webseite nie eingebrochen ist. Der ist niemals zurückgegangen, der ist immer weiter gestiegen, nur wesentlich langsamer. Ne? Also das Wachstum ist einfach ein bisschen langsamer geworden, weil natürlich auch, es gibt ja auch da draußen jetzt inzwischen alles. Man hat einfach viel, viel mehr Konkurrenz und man hat viel, viel mehr Inhalte, die kostenlos im Netz sind. Aber es wird immer noch gelesen, vor allen Dingen. Und dieser, gerade in Deutschland, hast du immer noch diesen Drang, so ein bisschen tiefer in die Materie irgendwie reinzuschauen und ein bisschen mehr Background-Informationen zu bekommen, als wirklich nur dieses endlos Scrollen durch Instagram. Also das wird ja auf Dauer einfach auch, glaube ich, langweilig und irgendwann damit auch redundant. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Entwicklung tatsächlich. Aber im Moment ist es natürlich ein Riesenhype und da wird bis ins Letzte das Geld rausgehauen für und das Thema auch ausgeschlachtet. Aber ich würde jetzt eher mal schauen, okay, was kommt als Nächstes? Und vielleicht ist das ja dann nicht so personen- und körperbezogen in der Mode.
Hast du noch eine Frage? Sonst würde ich unsere Hörerinnenfrage noch.
Okay, nee, ich hätte noch eine abschließende Frage. Mhm. Wollen wir die nach der Hörerinnenfrage machen? Oder?
Naja, wir hatten eine Hörerin, die 19 ist und uns geschrieben hat, dass sie irgendwie ihren Traumstudienplatz nicht bekommen hat und jetzt irgendwie nicht so richtig weiß, was sie machen soll. Und irgendwie Praktikum weiß sie auch nicht so richtig. Und sie wollte gerne von uns wissen, wie wir überhaupt uns entschieden haben, früher mal eine bestimmte Richtung einzuschlagen oder einen Berufsweg einzuschlagen. Und das fand ich irgendwie so ganz nett, dass sie das von uns wissen wollte.
Und, was habt ihr gesagt?
Wir wollten jetzt im Podcast eben antworten. Ich dachte, du könntest dich da auch noch einbringen.
Ja, gerne, sag mal.
Also bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich immer Journalistin werden wollte. Und deswegen kann ich das oftmals schwer nachvollziehen, wenn Leute nicht so einen klaren Berufswunsch haben. Und dann, ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, wenn dann eine Sache auch nicht klappt, auf die man sich vielleicht eingeschossen hat und dann vielleicht gar nicht so richtig weiß, was sollte ich jetzt machen. Also bei mir war es wirklich immer so, dass ich dann seit Teenager-Tagen eigentlich alles dafür getan habe, irgendwie in diesen Beruf reinzukommen. Und als dann auch die Ersten gesagt haben, meine Praktika, ja, du kannst das auch, dann war es natürlich optimal, denn das muss einem ja auch irgendwann mal jemand sagen, dass man, sonst ist man ja auch irgendwie auf der falschen Fährte.
Ja, ich wollte das auch eigentlich immer werden, aber ich wollte eigentlich auch immer Schauspielerin werden. Und dann, ich habe dann ja mit 14 mal in so einem Film mitgespielt und so ein bisschen Werbung gemacht und solche Sachen probiert und habe dann aber gemerkt, und dann ging ich auch so echt davon aus, ich weiß noch, bei diesem Drehbuch habe ich drauf schon mein erstes Drehbuch und dachte so, ja, auf jeden Fall, die meinten auch so, ja, da kriegt man dann Angebote und so. Und dann war ich, habe da in München gewohnt, bin dann nach Nürnberg gezogen und ich dachte irgendwie so, ja, kein Problem, ich werde jetzt Schauspielerin. Und dann hat es natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil man da auch so wenig, es war dann richtig, also ich war da echt ja noch irgendwie so, dann so 15, 16, bin dann auch weiter zu Castings und habe dann halt gemerkt, krass, wie wenig man das in der Hand hat. Also ich weiß noch, dann war ich mal so, waren noch zwei übrig, ein anderes Mädchen und ich, und dann hieß es, ja, nee, wir brauchten eine, die mit den Haaren besser zu dem Darsteller des kleinen Bruders passt und von der Größe her nicht so groß ist wie die Hauptdarstellerin. Und dann dachte ich mir, oh krass, das sind alles so Sachen, die ich überhaupt nicht steuern kann. Und dann geht es natürlich auch um Sympathie, um Zeit. Und dann habe ich eh auch in Nürnberg gewohnt. Dann hätten die auch mich so gerne haben wollen, dass sie mich da irgendwie jeden Tag herfahren lassen, was natürlich dann auch nicht unbedingt sein muss. Und dann fand ich das halt irgendwie so, dass ich überhaupt nicht steuern kann, ob das jetzt klappt oder nicht, weil ich so abhängig bin von so Gegebenheiten und Befindlichkeiten und den Vorlieben anderer Leute, dass ich dann auch wirklich so wie du dann irgendwie geguckt habe, okay, was kann ich studieren? Theaterwissenschaft, okay, das hat in Erlangen den NC, dann muss ich jetzt das und das Abi machen und dann habe ich das auch und dann habe ich schon nach eine Woche nach dem Abi mein Praktikum bei den Nürnberger Nachrichten gemacht und dann diese Sachen, die hatte ich dann so in der Hand und konnte es dann alles so machen, wie man das macht und dann hat es irgendwie so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe.
Also auch vor allen Dingen Erfahrungen sammeln. Ne? Ja. Du musst halt irgendwie ausprobieren, viel machen, umtriebig sein. Das ist auch alles, das, was ich immer vielen sage, ihr müsst ausprobieren. Ne? Wo stecken denn auch eure wirklichen Leidenschaften? Was sind vielleicht auch eure Talente? Und wenn viele Mädels heutzutage auch im Bereich des Bloggens oder in der Mode oder Modejournalismus arbeiten wollen, die wissen gar nicht, warum. Die denken eher, oh ja, ich hätte auch gerne eine schöne Handtasche. Und das ist doch für mich kein Grund, auch in diesen Bereich zu gehen. Ne? Oder das ist kein Antrieb, den man hat. Du musst ja für irgendwas brennen und eine Leidenschaft haben. Das aber zu entwickeln, ist super schwierig, weil ich hatte das natürlich genauso. Ich habe auch damals eher so gedacht, ich möchte auf jeden Fall auch schreiben, ich möchte Journalismus machen. War in der Schülerzeitung, dann wollte ich ganz gerne irgendwie MTV-Moderatorin werden damals und das hat sich dann so ein bisschen gefügt und nach dem Abi war ich aber trotzdem irgendwie ja, total orientierungslos und habe dann erstmal Praktika gemacht, was mir geholfen hat. Ich habe bei einer Produktionsfirma beim Fernsehen ein Praktikum gemacht, bei Germany's Next Topmodel bei der ersten Staffel.
Echt?
Was super lustig war. Oder eben bei anderen TV-Formaten, dann bei einem Fotografen und habe dann eben ein duales Studium angefangen und vorher aber auch nochmal ein halbes Semester Germanistik studiert, weil ich selber erstmal ausprobieren wollte, wofür brenne ich eigentlich? Und das ist halt nicht so easy. Und dann habe ich halt festgestellt, wow, ich liebe das Internet, ich liebe Mode, ich liebe Schreiben, put it all together und da kam das Bloggen eben mal raus. Und da habe ich einfach ausprobiert. Aber das kommt natürlich nicht vom Nix tun, aber vor allen Dingen muss man irgendwie, wenn irgendwo eine Tür sich gerade gerade nicht öffnet, überlegen, okay, wie komme ich da jetzt als nächstes hin? Ich habe auch bei der AMD mich vorgestellt und geguckt, ob ich da vielleicht studieren könnte. Da kann man eben Modejournalismus studieren. Das war damals total teuer. Man hatte keinen Bachelor. Dann konnte ich nicht von zu Hause aus ausziehen. Und dann dachte ich so, okay, ich will aber ausziehen. Was mache ich jetzt? Also man musste irgendwie so ein bisschen justieren. Aber vor allen Dingen irgendwann mal wissen, was kann ich eigentlich ganz gut, wofür brenne ich, worauf habe ich Bock? Und ich glaube, wenn man sich diese Frage stellt, auch mit einer Alternative, ne, was wäre so das Zweitinteressanteste, was ich gerne machen würde, wenn eben dieser eine Studiengang nicht geklappt hat, oder wie kann ich mich in der Zwischenzeit weiterbilden, dann ist das schon mal super hilfreich, denke ich.
Und auf jeden Fall, was du auch schon meintest, dass man sich so auch realistisch irgendwie einschätzt.
Ja, genau.
Dass man irgendwie wirklich ehrlich mit sich ist, was kann ich nicht und was würde ich vielleicht gerne, aber was es liegt mir vielleicht am Ende doch nicht
das
so.
Das habe ich gemacht, genau. Also bevor ich Journal gegründet habe, habe ich nicht nur einen Businessplan geschrieben, ich habe auch Freunde und Bekannte von mir gebeten, mir zu sagen, was denkt ihr von außen? Was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Einfach, um mich einschätzen zu können, ob ich bereit bin, zum Beispiel selbstständig zu sein. Ist ja auch so eine Sache.
Das muss einem auch
habe ich mich ja, genau, habe ich mich nie getraut damals. Ich dachte immer, nein, ich muss unbedingt selbst, muss festangestellt sein, weil ich doch überhaupt nicht der Typ bin, selbstständig zu sein. Und habe mich dann so von außen so ein bisschen auch Meinungen reingeholt und rumgerechnet, und bis ich dann dieses Selbstbewusstsein zusammen hatte, das zu machen, ist auch wieder ein Jahr, glaube ich, vergangen.
Ja.
Also das ist wirklich viel auch sprechen und überlegen und mit anderen Leuten sich ganz gut einschätzen lassen von außen.
Ja, das mit dem Realismus, was du gerade gesagt hast, finde ich auch gut, weil ich, das wäre nämlich auch meine letzte Frage gewesen nach so einem Tipp, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch schon ganz gut beantwortet, weil ich nämlich auch immer schwierig finde, was auch viele YouTube-Stars und so machen, dass die dann immer mit so Sprüchen um die Ecke kommen, lebe deinen Traum und du kannst es schaffen, if you can dream it, you can do it. Und ich mir immer so denke, ja, das natürlich irgendwie klingt gut und so, aber vielleicht bräuchte das alles irgendwie noch so eine Prise mehr Realismus, um den Leuten, ich meine, ne, man kann, ja, ich kann auch vieles träumen, aber vielleicht braucht es dann halt, und diese Leute, die sowas sagen, bei denen hat es dann auch geklappt, aber die hatten vielleicht auch halt das Quäntchen Glück oder diesen eine Person im Leben, die dann noch den einen Schubs geben konnte. Und das hat halt leider echt nicht jeder. Und das finde ich immer so ein bisschen gefährlich, so dieses, diese ganz großen Illusionen.
Aus einer privilegierten Situation heraus, auch mir geht das so, kannst du natürlich nicht mal ansatzweise die besten Tipps geben.
Ja.
Was ich aber immer sage ist, habt Durchhaltevermögen.
Hm.
Erfolg kommt nur in den wirklich seltensten Fällen und mit einigermaßen viel Glück von heute auf morgen. Ansonsten ist dieser Karriere Path, wie auch immer er aussehen mag, einfach ein riesiges Durcheinander, aber vor allen Dingen nicht immer direkt steil nach oben, sondern hat Höhen und Tiefen und man muss einfach vor allen Dingen durchhalten. Und wenn man eine Vision hat und daran glaubt, auch einfach wissen, dass das nicht so schnell geht. Oder auch Erfolg im Modebusiness oder bei Instagram alleine, ne? Wirst du doch auch nicht von heute auf morgen irgendwie 300.000 Follower haben. Das dauert
das
einfach.
Schön.
Ja, aber so funktioniert das Leben nicht und das ist ja in ganz vielen Bereichen so. Und das sehen viele Leute nicht, dass man da, wo man jetzt ist, auch sehr lange sehr hart für gearbeitet hat und das auch irgendwie bestimmte Gründe hat, warum es so ist. Aber auch dann, ne, wieder nicht vergleichen und schon funktioniert das wieder ein bisschen besser.
Ja, gut, also Selina, wir hoffen, wir konnten dir ein bisschen helfen und halt uns auf dem Laufenden, was mit deinem Studiengang passiert.
Wissen wir denn, was der Studiengang war?
Nee, das hat sie nicht geschrieben. Ah, hoffentlich nicht sowas wie Medizin. Weil dann wird es schwierig.
Lange warten, bis der NC
durchgeht. Ja, genau, bis der Bundesgerichtshof das irgendwie abschafft. Gut, dann danken wir dir für deine Zeit.
Ja, sehr gerne, war sehr spannend.
Weiterhin viel Erfolg.
Ja, wirklich. Ja, kann man immer gebrauchen, oder? Ganz lieb.
Und für unseren Podcast wünschen wir uns natürlich auch noch mehr Erfolg.
Deshalb bitte gebt dem eine gute Bewertung auf iTunes, schreibt gerne einen Kommentar.
Abonniert uns auf allen Kanälen, iTunes, Deezer, Spotify, Soundcloud. Schreibt uns gerne Nachrichten, über welche Themen wir sprechen sollten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ihr seht, wir beantworten das dann auch im Podcast, sehr ernsthaft.
Ihr findet Julia auf Instagram unter Julia Hagrober.
Genau.
Ja, und mich.
Und dich finden. Und Nicola findet man unter @liebeserklärer. Verzeihung,
okay,
bitte.
Ja, schon okay.
Also macht es gut, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.